Habe eine Meldung bekommen gestern. War es gestern? Ja. Christliche Mütter in Erzwingungshaft. Wir wissen ja in Deutschland, vom Gesetz her, auch vom Grundgesetz, obliegt die Erziehung der Kinder und auch was den Eltern und auch was die Eltern für Kinder für gut empfinden oder schädlich empfinden, das ist auch zu beurteilen. Das ist vom Grundgesetz unser Recht. Und doch sehen wir, dass in diesen Bereichen, auch in unserem Land, das Recht nicht immer Recht ist, selbst wenn es vom Gericht kommt. Christliche Mütter in Erzwingungshaft, Salzkotten und Dreieich. Zwei Christinnen müssen ins Gefängnis, weil sie ihre Kinder von einer Schulveranstaltung fernhielten und das daraufhin verhängte Bußgeld nicht zahlten. Wie der Verein Schulunterricht zu Hause aus Dreieich bei Frankfurt am Main IDEA mitteilte, wurden die beiden russlanddeutschen Evangeliumschristenbaptisten aus Salzkotten in Ostwestfalen am 9. April in die Justizvollzugsanstalt Gelsenkirchen gebracht. Dort müssen sie 6 bzw. 8 Tage verbringen. Die Mütter von 6 bzw. 8 Kindern hatten ihren Nachwuchs von dem Theaterstück »Mein Körper gehört mir« ferngehalten. Der Besuch dieses Stücks gehört seit mehreren Jahren zum Pflichtprogramm der Sexualaufklärung an der Liborius-Grundschule, man beachte, in Salzkotten. Nach Ansicht der Eltern zerstört dieses Stück die Scham. Sie nehmen Anstoß an einzelnen Szenen im Stück, die Exhibitionisten und sexuelle Übergriffe im familiären Bereich andeutungsweise darstellen. Ich überspringe ein bisschen. Nach der Weigerung der Eltern, ihre Kinder zu der Theaterfahrt zu schicken, wurden Bußgelder verhängt, die nicht bezahlt wurden. Die Folge ist nun die Erzwingungshaft. Eine der beiden Mütter war bereits im Februar 8 Tage lang inhaftiert. Also wir sehen, das ist in Deutschland. Ja. Und viele Dinge kommen ja gar nicht so an die Öffentlichkeit, die so geschehen. Gut. Heute Abend habe ich zum Thema Lösche die feurigen Pfeile aus. Könnt ihr sagen, wehre die feurigen Pfeile ab, lösche die feurigen Pfeile ab. Braucht irgendjemand Dolmetscher? Stehen alle Deutsch? Gut. Okay. Feurige. Lösche die feurigen Pfeile aus. Die Bibel spricht davon, dass Pfeile auch von Menschen ausgehen können. In Sprüche 26, 18, 19 heißt es, wie ein Wahnsinniger, der Brandgeschosse, Pfeile und Tod schleudert. Also Gott bezeichnet Terrorleute, die Brandgeschosse, Pfeile und Tod schleudern, als Wahnsinnige. Wie ein Wahnsinniger, der also Brandgeschosse, Pfeile und Tod schleudert, so ist ein Mann, der seinen Nächsten betrügt und dann sagt, habe ich denn nicht nur Spaß gemacht? Es war doch nur ein Jux, war doch nur Spaß. Also wenn ich meinem Nächsten betrüge, im Übel tue und dann sage, ach, du, war doch nur ein Joke. Gott sagt, dann bist ein Mensch, der so etwas tut, ist ein Wahnsinniger, der Brandgeschosse, Pfeile und Tod schleudert. Psalm 11, Vers 2 sagt uns, dass Menschen also Pfeile auf uns schießen können. Denn siehe, die Gottlosen spannen den Bogen, haben ihren Pfeil auf der Sehne gerichtet, im Finstern zu schießen auf die Herzen von Aufrichtigen. Also es ist nichts Außergewöhnliches, wenn gottlose Menschen auf dich schießen. Vielleicht ganz einfach, weil du die Wahrheit vertrittst oder nicht so lebst, wie sie leben. Gottlos nach der Bibel ist jeder, das heißt nicht nur ein Ungläubiger, gottlos ist jeder, der losgelöst lebt von Gott. Das kann auch ein sprachenredender Pfingstler sein. Wenn er nicht in Beziehung mit Gott lebt, dann ist er ein Gottloser. Also nur mal so, Menschen können Pfeile abschießen, können verletzen, durch Worte können wir verletzen. Und dann ist das, trifft das wie einen feurigen Pfeil. In Epheser 6, Vers 16, dann, da spricht es von den Pfeilen des Teufels. Bei alledem ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Bei allem ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Bevor ich näher darauf eingehe, noch ein paar andere Bereiche. Also das, zu dem Thema bin ich gekommen, weil ich festgestellt habe oder immer wieder feststelle in Gesprächen, dass Menschen wie wehrlos sich gegenüber dem Feuergeschossen des Teufels verhalten. Man lässt sich beschießen und der Teufel stellt das so geschickt an, dass er nur sagt, du bist der Bösewicht, du bist der Schuldige. Er gibt uns negative Gedanken ein, ne, und dann hinterher klagt er an und du willst ein Christ sein, solche Gedanken zu haben. Ich will dir etwas sagen, wenn negative Gedanken an dich herankommen, das heißt noch lange nicht, dass du das bist. Sondern der Teufel kommt und schießt Gedanken in uns rein. Seine Hauptarbeit geschieht über unsere Gedankenwelt. Er schießt einen Gedanken in uns rein und wir denken, oh, ich bin doch wiedergeboren, wie kann ich nur sowas denken? Und dann kriegen wir ein schlechtes Gewissen. Und was der größte Fehler, den die meisten Leute begehen, ist dann, in Gedanken weisen sie das zurück. Und das ist ein ganz fataler Fehler. Wenn du einen Feuerpfeil auf dich abgeschossen bekommst, ich nehme mal was ganz Einfaches, Banales, und sagst, nee, was ist die doof? Da kommt so ein Gedanke in dir, ja, was ist die doof? Und in dir bist du so, nee, nein, nein, das weise ich zurück. Du musst wissen, dieser Gedanke, wenn er so vom Teufel kommt und du widersprichst diesem Gedanken nicht, schließt der Teufel daraus, dass du mit diesem Gedanken einverstanden bist. Weil der Teufel kann keine Gedanken lesen. Er kann uns Gedanken zuschieben, sie in uns ins Zuschießen und je nachdem, wenn wir nicht darauf reagieren oder wie wir reagieren, daraus leitet er ab, wie wir sind oder wie versuchbar oder worin wir versuchbar sind. Ja? Und so, da sagst du, im Prinzip, dieser Gedanke kommt, nee, was ist die doof? Da sagst du, nie und nimmer ist sie doof. Aber du sprichst es, sie ist eine kluge Tochter Gottes oder wie auch immer. Aber du lässt es nicht stehen. Ja? Weil wenn du es stehen lässt, ist für den Teufel klar, du stimmst mit diesem Gedanken überein. Und dann wird er einen nachsetzen, die schaut dich auch immer so doof an. Und du bist immer noch still. Und ganz besonders dich schaut sie so doof an. Und sie hat was gegen dich. Und wir schweigen und schweigen und schweigen und wir lassen uns von diesem Teufel bepinkeln. Du musst Worte nehmen, deshalb Gott sagt immer, sprich, dem widersteht, fest im Glauben. Ja. Und du musst auch gar nicht mehr kämpfen, bleibe ich jetzt bei dem ganz einfachen, blöden, banal, nee, was ist die doof? Und dann sagst du, nein, Jesus, du bist der Herr. Oder wie auch immer, aber du reagierst. Ne? Oder von mir aus, pfui, wenn du keinen Hund hast, der dann in die Ecke flieht. Also auf jeden Fall, du reagierst. Wenn du nicht reagierst, schließt der Feind daraus, dass du mit ihm kooperieren wirst, beziehungsweise, dass in dir eine Plattform ist. Jetzt kommen wir zu dem Mannenbereich. Unsere Begierde bietet den Platz für zerstörerische Gedanken, die zu Taten werden und die schließlich zu Tod führen. Unsere Begierde. In Jakobus 1, 13 bis 15 heißt es, könnt ihr mal aufschlagen. Niemand sage, also Jakobus 1, Vers 13 bis 15, niemand sage, wenn er versucht werde. Gibt's irgendwelche unter euch, die schon mal versucht wurden? Wahrscheinlich die meisten nicht, ihr kennt sowas nicht. Es gibt solche tatsächlich, ihr wurdet schon mal versucht. Ach, du doch nicht. Wir wurden, so. Also, niemand sage, wenn er versucht werde oder wird, ich werde von Gott versucht. Gott sagt, sowas will ich nicht hören, das ist nicht erlaubt. Und er begründet es auch, er sagt, denn erstens, denn Gott kann nicht versucht werden vom Bösen, er ist Böses kann ihn nicht beeinflussen, manipulieren oder dergleichen tun, er wird sich darauf nie einlassen, stellt für ihn keine Versuchung, da ist absolut gut. Und zweitens, müsst ihr wissen, er selbst versucht niemanden. Er selbst versucht niemanden. Also er macht ganz klar hier, niemand sage, wenn ich versuchte, oh, Gott hat mich so versucht oder Gott hat mich in so eine Prüfung geschickt, dann ist das nicht wahr. Dann hast du gerade Gott beschuldigt, weil er versucht niemanden. Er versucht niemanden. Und die Bibel sagt, dass der Feind uns versucht, dass wir von Begierden versucht werden, also von uns selbst, wo eine Plattform von Versuchung ist. Zum einen der Feind, der uns beobachtet, uns auch betrachtet und anschaut und weiß, worauf wir reagieren, womit wir liebäugeln. Vielleicht, was kein Mensch gesehen oder gehört hat, aber er hat schon manipulativ Gedanken, Ideen, Dinge in unser Leben geschickt und er hat festgestellt, wie wir darauf reagieren. Wie sagte mir vor einiger Zeit jemand, sagt, Herbert, es ist so schrecklich. Ich schlafe nachts und auf einmal sehe ich so obszöne, nackte Bilder und ich bin doch ein Christ. Weißt du, ich bin entsetzt, dass sowas in mir steckt. Und damit hat der Teufel gewonnen, was er wollte. Ich sage, okay, sag ich, du hast jetzt diese Bilder, diese Dinge. Wie reagierst du da drauf? Ja, ich sage, pfui. Ich wache auf, sage, im Leben nicht, nie und nimmer. Sag ich, richtig, das ist die richtige Haltung. Das zeigt, dieser Traum hat nichts mit dir zu tun. Außer, dass du im Traum versucht wurdest. Der Teufel hat versucht, ob du am Morgen, wenn du aufwachst, wenn der Wecker klingelt, den du ja jedes Mal fast erschlagen willst vielleicht, aber wenn der Wecker klingelt am Morgen und dann wird er dich erinnern an diesen schönen oder nicht schönen Traum. Und jetzt, was machst du, wenn du jetzt aufwachst? Du überlegst, boah, darf ich nicht, war aber toll. Darf ich nicht, war aber toll. Das heißt, du, und er checkt dich ab, hast du Gefallen gefunden an diesen Bildern? Hast du Gefallen gefunden an dem, was du gesehen hast? Abgesehen, er bringt auch Schrecken, kommen Träume und so weiter. Nur Gott sagt, wer im Wort des Herrn ist, der fürchtet sich nicht vor dem Schrecken, der kommt. Auch wir sind vor Schrecken nicht bewahrt. Die Frage ist nur, wie reagieren wir drauf? So, also wenn wir also aufwachen und ich wache auf und ich sage, wow, toll, darf ich nicht, ich bin verheiratet oder die Person, von der ich träumte, ist verheiratet, wie auch immer, aber Schä war es doch, dann weißt du, dass in dir eine Plattform von Begierde ist. Und der Teufel weiß, wenn du das bejahst und damit liebäugelst, weiß er auch, dass er in dir so eine Plattform finden kann. Das heißt, wenn du nicht reagierst und sagst, das hat bei mir keinen Raum, pfui, sage ich jetzt mal einfach, im Namen Jesu. Und Herr, ich preise dich, dass du mir reine Gedanken, dein reines Herz gegeben hast und ich weise das zurück. Wie auch immer. So, wenn du das tust, weiß der Teufel, darauf reagiert mein Klient nicht. Wenn wir aber Wohlgefallen haben an diesen Gedanken und darüber nachdenken, dann kannst du wissen, dann wird er für Nachschub sorgen, in Gedanken auch immer wieder zuerst, gar nicht mehr unbedingt nur über Träume, sondern noch im Tag. Siehst du die? Siehst du den? Gucke mal. Wie im Traum. Und er guckt, wie reagieren wir darauf? Und das nennt die Bibel feurige Pfeile. Ja? Dir vergebe ich nicht. Du hast mich verletzt. Dieser Gedanke kommt. Wir haben das ja in Cleansing alles schön gehabt. Dir vergebe ich nicht. Du hast mich verletzt. Und was machen wir, wenn so ein Gedanke auf uns hat? Dieser Pfeil kommt herangeschossen. Dir vergebe ich nicht. Und dann fangen wir an, bitter zu werden, verärgert zu werden. Wir schaden uns selber. Wenn wir aber sagen, ich vergebe, wie Christus mir vergeben hat, dann hast du ganz klar ein Signal gesetzt, in diesem Punkt bin ich nicht angreifbar. Denn ich vergebe, wie Christus mir vergeben hat. Wenn wir darauf aber nicht reagieren, sondern sagen, ja wirklich, und die Person hat auch mal eine Abreibung verdient, dann weiß der Teufel, oh ja, hier kann ich mehr schüren, hier kann ich Hass schüren. Und er wird anfangen. Das heißt, wir nehmen diesen Pfeil auf. Wir nehmen diesen Pfeil auf. Und so wie wir reagieren, zieht der Teufel seine Schlüsse draus, wer wir sind oder wie anfechtbar, wie angreifbar wir sind. So, also wenn wir jetzt mal hergehen und, ja, okay, wir lesen erst noch mal ein bisschen. Wenn also wir also hier sind und der Teufel, ich habe jetzt mal hier nicht so mächtige Waffen genommen, aber der Teufel kommt und sagt, vergib nicht. Ja, und du bist schutzlos, du bist ohne Glaubensschild da und du sagst, richtig, das hat mir wehgetan, das hat mich verletzt. Es hat mich verletzt, schlimme Person ist das. Das muss ich mir nicht gefallen lassen. Er schießt einen Pfeil, richtig, wie kann man mich so attackieren? Ja, aber dein ist die Rache, Herr, und ich werde sehen, wie du das machst. Ne? Und so reagieren wir, so arbeiten wir. So arbeitet er. Er schießt seine Pfeile ab. Ja? Und er sagt, und wir reagieren, wenn wir schutzlos sind, dann trifft uns das. Dann treffen uns diese Pfeile. Okay, wir gehen erstmal zurück zu der Plattform. Jakobus 1. Niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Also es muss grundsätzlich klar sein, wenn du Versuchung hast, sie kommt nicht von Gott. Wenn du in Zukunft sagst, es kommt von Gott, dann machst du ihn zum Lügner. Und wenn du meinst, es käme von Gott, müsstest du diese Seite aus deiner Bibel rausreißen. Versuchung. Er versucht niemanden. Steht das bei dir auch so? Er versucht niemand. Er versucht niemand. Ein jeder aber wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde fortgezogen und gelockt wird. Von seiner eigenen Begierde fortgezogen, gelockt wird. Dieses Wort Begierde heißt Epithymia und bedeutet das aktive persönliche Verlangen oder Begehren. Das aktive, das heißt, es ist nichts, was mich überfällt, aktives Verlangen und Begehren. Ja, was ich geträumt habe, das wünsche ich mir. Ich wünsche es mir so sehr, aber es geht nun mal nicht. Aber wünschen tue ich es mir trotzdem. Es ist ein aktives Verlangen und Begehren. Und die Bibel sagt, wenn also jemand von so einem aktiven Verlangen und Begehren fortgezogen wird, dieses fortgezogen beschreibt eine andauernde, lineare oder wiederholte Handlung. Also wenn jemand also von seinem Verlangen, Begierde fortgezogen wird, das heißt, es ist nicht mal eine momentane Versuchung, sondern es ist ständig so, ich hätte so gern, aber ich kann ja nicht, ich darf ja nicht, wie stehe ich denn da, ich bin ja ein Christ. Ein aktives Begehren und Verlangen, das man aber sich nicht erlaubt zu tun, weil das ja Konsequenzen haben würde. Also hegt man dieses Verlangen wie ein Baby in sich. Nur, wenn wir es drin lassen, wenn wir es nicht abbrechen, kommt es zu einer Geburt. Wenn wir also von diesem fortgelockt, ständig, das ist so unser Haltung im Innern, keiner sieht es, keiner weiß es, außer Gott, der unsere Gedanken kennt, und der Teufel, der schon testweise Gedanken in uns reingeschickt hat, um zu sehen, wie reagieren wir darauf. So, und sonst kriegt es keiner mit. Und gelockt wird, ist auch wieder dieses wiederholte, ständige, immer wieder. Der Teufel weiß also, Mensch, das gefällt meinem Klienten. Er hegt es, er pflegt es, er sagt nicht, stopp, damit habe ich nichts zu tun. Er hegt und pflegt es weiter. Also wird er kommen und lockt weiter. Er lockt. Und dieses Wort hier heißt es, und gelockt wird, das heißt, das Wort heißt deleazo und heißt locken, ködern. Das kommt aus der Fischereisprache. Wenn er also merkt, wir haben an einer Versuchung, an einem fleischlichen Verhalten, einem Weg oder einer Sünde gefallen, wir bringen sie nicht nach außen, weil wir das ja nicht können, denn wir sind ja gute Christen. Oder wir wollen ja auch nicht auf der Arbeit schlecht dastehen, das gilt für Ungläubige wie für Ungläubige. Aber der Teufel sagt, er verneint es nicht, er oder sie haben gefallen, mein Klient hat gefallen an dieser Sache, also fängt er an zu locken, er wirft weitere Köder aus, wie ein Angler, der da sitzt und angelt. Weitere Köder aus, weiter dieses, weiter jenes, immer neue Versuchungen hinein, um zu gucken, wie reagiert er? Und ich reagiere darauf und das Baby in mir wird größer. Dieses Baby, das schließlich mir Tod bringt, wird größer. Das geht alles erst nochmal unsichtbar von der Öffentlichkeit in der Regel ab. Das spielt sich in uns ab. Der Teufel sagt, ich habe Zeit. Gott hat Zeit, seine Gläubigen zu verwandeln. Ich habe auch Zeit, meine Klienten zu verwandeln. In mein Bild. Er will nämlich, dass du in das Bild wieder zurückverwandelt wirst. In Unmoral, in Lüge, in Bitterkeit, in Unvergebenheit. Er will, dass du zurückverwandelt wirst. Es hat ihm nicht gefallen, dass Jesus so viel Verwandlung, Arbeit an uns gemacht hat und so viel Erneuerung in unser Leben gebracht hat. Das gefällt ihm nicht. Deshalb kommt er und versucht eine Rückverwandlung zum alten Leben und zum alten Lebensstil wieder. Also wenn er gelockt wird, also locken, ködern, also diese Begierde, dieses Begehren, aktives, persönliches Verlangen oder Begehren in einer andauernden, wiederholten Handlung. Ja, ich weiß, es ist verkehrt, ich tue vielleicht auch zwischendurch Buße, oh Gott, wie kann ich nur solchen Gedanken nachgehen? Wie kann ich das nur tun? Vergib mir, oh Herr! Aber da das Begehren nicht rausgeworfen wird, ist das nur eine Momentsache. Bei einer Predigt, man kommt nach vorne, sagt, da breche ich mit, aber am Montag geht man weiter und sagt, schee ist es aber doch. Und man liebt wieder so weiter und so weiter. Bis zur nächsten Überführung des Heiligen Geistes und dann weinen wir, dann brechen wir vielleicht auch zusammen, aber am Montag oder Dienstag geht's wieder weiter. So eine fortgesetzte Handlung, alles spielt sich noch innerlich ab. Aber er sagt, wenn dieses Begehren, dieses Begierde groß ist, wenn man also ständig dann, wir lassen uns immer mehr fortziehen, fortgezogen werden, immer weiter hineinködern, so dass wir hinterher auch schon anfangen, falsch zu denken und falsch zu reden. Viele Menschen merken nicht mal, was mit ihnen da passiert, bis es dann auf einmal dieses Baby, das sie nicht, lass mich mal in dem Fall sagen, dieses Sündenbaby, da sie es nicht getötet, nicht abgetrieben haben, wird es zu einer Geburt kommen. Es kommt, davon spricht es hier. Und er sagt, gelockt wird. Danach, wenn die Begierde, also dieses aktive, persönliche Verlangen, Begehren, das nicht gut war, wenn diese Begierde empfangen wurde, es bezeichnet hier eine punktuelle Handlung, also er sagt, dann wird es zu einem Punkt kommen, wo es dann doch zur Tat kommt. Man ist inzwischen so verwandelt, so verändert, man ist so vertraut mit diesem falschen Baby, das man in sich trägt. Ich nenne das mal das Baby, dieses begierten Baby. Man ist so vertraut damit und es ist ja auch immer gut gegangen, läuft ja alles gut. Und auf einmal kommt es zur Tat, zu dieser Handlung. Jetzt sagt er, also danach, wenn die Begierde empfangen hat, bringt sie Sünde hervor. Das heißt, die Zielverfehlung kommt. Sünde, ich falle. Ich habe jetzt gesündigt. Ich bin darauf eingegangen und ich habe gesündigt. Das, was ich lange gepflegt habe, ist auf die Welt gekommen, ist sichtbar geworden. Das Baby, das 9 Monate im Mutterbauch, der benutzt hier dasselbe Teil vom Geborenwerden. Das Baby, das 9 Monate im Bauch der Mama drin war, das keiner gesehen hat. Man hat zwar hinterher gesehen, da ist eine Veränderung im Leben dieser Person. Das Baby wird größer und manchmal boxt es vielleicht auch ein bisschen raus mit dem Hand oder mit dem Fuß. Man merkt nur, die Frau verändert sich, sie ist rundlicher geworden, der Bauch geht weiter nach vorne raus. Man merkt auf einmal, man merkt, es ist eine Verwandlung. Irgendwas passiert in dieser Person. Und so ist es auch mit diesem, es geschieht etwas in uns, wenn wir diesen Versuchungen, Begierden zustimmen, sie weiter pflegen. Sie werden zu einem Sündenfall kommen. Das heißt, man tut es dann wirklich. Und das sagt er danach, wenn die Begierde empfangen hat, bringt sie die Sünde, bringt sie die Sünde hervor, gebiert sie, das Wort bringt sie hervor, heißt tikto und heißt wörtlich gebären, zur Welt bringen. Wenn dann jemand sündigt und wir sagen dann, wie kann jemand so plötzlich sündigen? Dann war das nicht plötzlich. Das, was er schon immer innen drin gesündigt hat und mitgetragen hat, aktiv begehrt und gewollt hat, ist nur irgendwann auf die Welt gekommen und jetzt ist es sichtbar. TikTok, es wurde geboren. Jetzt aber, die Sünde ist jetzt also vollendet, man hat es jetzt also getan, jetzt ist es passiert. Wenn man jetzt hätte man noch die Chance, Buße zu tun und zu sagen, Gott, vergib mir, wasch mich in deinem Blut, Jesus, reinige mich. Man könnte also vergeben. Und jetzt ist die Frage, was tun wir? Breche ich es jetzt ab, tue ich Buße, wende ich mich ab oder wende ich mich nicht ab? Wenn ich mich nicht abwende, nicht Buße tue, dann geschieht etwas Zweites. Jetzt, er sagt, die Sünde, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Jetzt hat man gesündigt, man bricht es nicht ab, man heißt es vielleicht noch gut oder wie auch immer, oder schuld sind die anderen, wie auch immer, denn ich bin's ja nicht. So, und jetzt, wenn man das nicht abbricht, sich nicht davon abwendet, dann kommt ein neuer Same rein. Gleichzeitig mit der Tat der Sünde, so heißt es hier, kommt ein neuer Same rein. Dieser Same ist nicht nur mehr Begierde, dieser Same ist jetzt tot. Man kommt in eine neue Schwangerschaftsphase. Und diese neue Schwangerschaftsphase, das Baby, das jetzt in uns heranwächst, ist tot. Das heißt, wenn wir nicht dann umkehren, Buße tun, geistlicher Tod bis hin zu körperlicher Tod, auch durch Krankheit und so weiter und so fort, weil der Teufel wird alle Register ziehen, um uns fertig zu machen. So, also dieses, und das sagt er was hier, wenn die Sünde vollendet ist, gebiert sie den Tod. Gebiert, hier heißt es, apokyeo, hervorbringen, von apo, von und kyo, schwanger sein. Also, es bedeutet, erzeugen, gebären, hervorbringen, so wie die Sünde, die den Tod hervorbringt. Also, die Sünde ist jetzt da, ich habe das, was ich nicht tun wollte oder nicht tun sollte, was ich aber doch insgeheim begehrt habe, ich habe es jetzt schließlich getan. Jetzt tue ich aber immer noch nicht Buße und jetzt kommt Baby Tod. Jetzt habe ich den Samen von Tod in mir. Davon spricht sie. Jetzt ist der Same des Todes in mich gelegt. Ich könnte ihn, das heißt, ich bin jetzt auf dem Weg dahin, wo ich war, bevor ich zu Christus kam, bevor ich gläubig wurde. Verloren und in Ewigkeit von Gott getrennt. Und dieser Tod wächst jetzt wieder, das habe ich ja gesagt, hier apokyneo war es auch. Das Wort genau, apokyeo, und apo von und kyo, jetzt wird man davon schwanger. Man wird von der Sünde schwanger. Nur diese Schwangerschaft ist jetzt nicht nur Begehren, denn dem Begehren hat man schon nachgegeben. Die Schwangerschaft, die jetzt geschieht, ist tot. Und wenn wir das dann nicht abbrechen und uns das verlassen, werden wir hundertprozentig geistlich sterben. Und auch teilweise körperlich vorzeitig sterben, obwohl es nicht so von Gott geplant und gewollt war. Versteht ihr mich? So, und es ist immer ein Baby, egal in welcher Form das in uns heranwächst. Und wenn wir es nicht handeln, dann wird es seine Auswirkungen haben. Wir sehen das zum Beispiel in 1. Mose 3, Vers 6. Und die Frau sah, dass der Baum gut zur Speise, und jetzt kommt er, und dass er eine Lust für die Augen und dass der Baum begehrenswert war. Das heißt nicht, sie ging an dem Baum vorbei und sagt, oh, ich habe Hunger, also heute nehmen wir doch mal von dem Baum was. Nein, nein, sondern es war eine Lust der Augen, die war immer schon vorbeigegangen hat. Eigentlich sollte man mal davon nehmen. Begehrenswert. Ich habe voll Lust darauf. Kennst du das so, wenn du lange mal vielleicht nicht dein Lieblingsgericht bekommen hast und sagst, boah, ich habe voll Lust darauf. Ich habe voll Lust, was weiß ich, da Spaghetti oder was immer du auch machst. Ich habe so voll Lust darauf. Ja? So, manche Leute haben Lust. Ah, ich habe so Lust. Marita sagt mal, ich habe so Lust auf einen Apfel. Kann ich gar nicht verstehen. Aber gut, Lust auf einen Apfel ist zumindest nichts Sündiges. Okay. Nein, der Apfel ist ja nicht sündiger. Aber die Eva, es heißt, sie war eine Lust der Augen. Weil die Schlange, du musst ja mal so sehen, die Schlange kann ja die Eva nicht einfach verführen. Sondern die Eva, vielleicht hat der Teufel, er hat ja auch zu ihr gesagt, guck mal, sollte Gott wirklich gesagt haben, das passiert nicht so. Nimm das nicht so eng. Und sie hatte Lust. Sagt schön, ist begehrenswert. Ich würde das so gern mal probieren. Okay, aber Gott hat gesagt, dann stirbst du. Geht nicht, kann ich also nicht tun. Aber sie hat nicht einfach eine Entscheidung getroffen. Nie und nimmer werde ich von diesem Baum essen. Es kommt für mich nicht in Frage. Nein, das hat sie nicht getan. Sie ging jedes Mal vorbei und sagt, boah, ich möchte doch mal kosten. Ich möchte es mal probieren. Und da Adam und Eva, glaube ich, ständig irgendwie zusammen waren, da hat er auch, die hat bestimmt mal zu Adam, guck mal Adam. Adam, siehst du? Toll. Wir sollten es mal kosten. Adam, Gott hat gesagt nein. Aber eines Tages Eva kommt und sagt, und nimmt und isst. Siehst du Adam, ich fall gar nicht um. Probier. Und Adam, der Depp, geht hinterher und probiert auch. Und beide verlieren ihr geistliches Leben. Beide sterben augenblicklich geistlich und der geistliche, der körperliche Tod setzte auch an. Denn Gott hatte gesagt, an dem Tag, wenn du von diesem Baum isst, wirst du des Todes sterben haben wir. Das Hebräische sagt, wirst du sterbend sterben. Von jetzt an wird ein Todesprozess bei dir losgehen. Du wirst sterbend sterben. Du wirst nicht auf einmal umfallen und das hatte Gott auch nie gesagt. Er hat gesagt, Eva, Adam, wenn ihr davon esst, dann setzt ihr in euch einen Prozess des Todes rein. Und wenn wir sündigen, dann sagen, siehst du, ich kenne so viele, die gesündigt haben und die schlimm gesündigt haben. Die haben gelogen, betrogen, Ehe gebrochen und was weiß ich alles gemacht haben. Und die leben alle heute noch. Wenn sie Buße getan haben, dann kommen sie in ein gutes Leben. Wenn sie nicht abgewendet sind davon, dann haben sie ein Todesbaby in sich. Und es wird garantiert, hundertprozentig, den Menschen umbringen, der dieses Baby hält. Es wird zur Welt kommen und hier hatten wir das Baby tot. So, es war begehrenswert. Oder wir lesen von einem Mann in Josua 7, 21. Ich sah unter der Beute einen schönen Mantel aus Babylonien. Dann sah ich 200 Schekel Silber. Und da war da noch ein Goldbarren. Sein Gewicht 50 Schekel. Aber die Order war, ihr dürft nichts davon nehmen. Aber horch, was hier steht, was er sagt. Ich bekam Lust danach und ich nahm es. Ich bekam Lust danach. Aber das Gebot des Königs war, ihr nehmt es nicht. Es wird nichts genommen. Aber die Lust war größer, die Begierde. Und das heißt, auch in diesem Mann ging etwas schon vorher ab. Er sagt, ja, wir haben so manchen Kampf geführt, manche Schlacht geschlagen. Es ist doch eigentlich blöd, dieses teure, gute, wunderbare Zeug da liegen zu lassen. Es ist doch besser, wir packen das mal ein. Er hat nie sich entschieden, ich gehorche dem, was mein Vorgesetzter mir gesagt hat. Was mein Herr mir gesagt hat, ich gehorche dem nicht. Und er hat in dieser Begierde, in diesem aktiven Verlangen, hat er gelebt. Mit dem Resultat natürlich, dass hier, ich bekam Lust danach. Und schließlich kam es zur Tat, ich nahm es. Mit all den Folgen, lest es nach in Josua Kapitel 7. Wenn wir jetzt in 2. Korintherbrief reingehen, da sagt Paulus in den Versen 3 bis 5, denn obwohl wir im Fleisch wandeln, kämpfen wir nicht nach dem Fleisch. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig, dunatos, für Gott. Mächtig, das heißt, Autorität haben, fähig sein, Kraft, Vollmacht haben, kommt von Dynamai. Dynamai sagt, fähig sein, Kraft, Vollmacht haben, es tun können. Also er sagt, denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig, sie befähigen uns, sie haben uns die Vollmacht gegeben, sie haben uns die Autorität gegeben, durch Gott zur Zerstörung. Das Wort Zerstörung heißt Kataeresis, heißt Niederreißen, Zerstörung, Abbruch. Also unsere geistlichen Waffen sind mächtig, so mächtig, dass wir Dinge zerstören, niederreißen, abbrechen können. Und egal, was der Teufel bisher in deinen Gedanken aufgebaut hat an Festungen, Gott hat dir die Möglichkeit gegeben, die Autorität, die Vollmacht, jedem Gläubigen die Autorität, die Vollmacht gegeben, es niederzureißen. Wenn jemand sagt, ich kann es nicht niederreißen, dann ist das nicht wahr. Entweder ist er unkundig über seine Autorität, oder er hält Dinge gern fest, wo man sagt, ich kann, möchte nicht niederreißen. Weil es gefällt mir ja irgendwie. Es gefällt mir doch irgendwie so ein bisschen. Aber ich kann es niederreißen. So, also er sagt, die Waffen sind mächtig für Gott zur Zerstörung von Festungen. So zerstören wir, was zerstören wir denn jetzt? Vernünfteleien. Das Wort heißt Logismus. Vernünfteleien, das ist Rechnung, Berechnungen, Erwägungen, Gedanken, Beurteilungen. Gedanken, du warst mies zu dir, also werde ich jetzt auch mies zu dir sein. Und dann kommt der Heilige Geist und sagt, hey, du fängst jetzt an in dir schwanger zu werden, wenn du das jetzt nicht aufhörst. Vergib, wie Christus dir vergeben hat. So, ich gehe also nicht den Erwägungen nach, ich lass dich schmoren, ich werde dir zeigen, du kriegst sie jetzt. Ich lass das nicht zu, weil in dem Moment an werde ich davon schwanger werden. Und es wird schließlich zu offenen Attacken kommen. So, also diese Gedanken, die kommen, die breche ich sofort ab. Wir haben die Autorität, es abzubrechen, zu zerstören. Ich vergebe. Ich rechne nicht zu. Nein, ich bin eine reine heilige Person. Ich habe vor einiger Zeit sagte mir jemand, gerade in Bezug auch, sagen wir, im pornografischen, unreinen Bereich so hinein, sagt, ich werde nachts so angegriffen. Und zwar so stark, dass ich davon aufwache. Aber ich hasse das. Ich will das nicht. Ich sag, hast du schon jemals zum Ausdruck gebracht, dass du diese Art Träume oder Belästigungen hast? Dass du ein Hasser, hast du schon mal jemals gesagt, nein, pfui, das will ich nicht? Nee, ich habe immer nur in mir gedacht, das will ich doch gar nicht. Und wie kann ich nur ein Christ sein, dass ich solche Träume und solche Gedanken, wie haben auch, und die Person lebt in Verdammnis. Weil sie war zweimal zu mir gekommen und beim zweiten Mal habe ich gesagt, irgendwas stimmt ja nicht. Und der Heilige Geist sagt, der Teufel belästigt sie und sie reagiert nicht. Sie nimmt das stillschweigend unter Seufzen oder Stöhnen, also stöhnende Ablehnung, zur Kenntnis oder erträgt es. Ich habe gesagt, du musst hergehen und du musst sagen, wenn so ein Traum war oder wenn du davon aufwachst, nein in Jesu Namen. Oder du musst sagen, pfui, ich bin eine heilige Person. Oder Jesus, du bist ja hier. Aber ich sag, du musst sprechen. Und die Person sagt, von dem Tag an, als du es mir gesagt hast, Herbert, habe ich mich so verhalten, ich habe gesprochen. Es ist fast alles aus meinen Träumen verschwunden. Es hört auf und es kommt nur noch ganz selten und ich merke, es verschwindet ganz. Und jedes Mal, wenn so etwas in meine Traumwelt kommt, sage ich, nein, ich gehöre Gott. Nein, ich bin eine reine Person. Nein, ich bin eine heilige Person. Herbert, niemand hat mir bisher gesagt, dass ich sprechen soll. Ich wollte nur dir als Zeugnis geben, wie gut, dass du mir gesagt hast, ich muss sprechen. Weil der Teufel, wenn du innerlich denkst, ich hasse diese Träume, wenn du innerlich denkst, das mag ich nicht, das weiß der Teufel nicht. Der Teufel kriegt nur mit, dass du stillschweigend das hinnimmst. Für ihn geht es, er geht davon aus, dass du es bejahst. Und du musst ja sagen, nein, das ist in allen Bereichen so, in Lüge, Betrug, in Hass, in Bitterkeit. Nein, ich werde nicht hassen, ich werde vergeben, wie Christus mir vergeben hat. Ich rechne das Böse nicht zu. Die Liebe, ja, jemand schießt einen Pfeil der Verletzung auf dich ab. Jemand macht so etwas. Aber du sagst, nein, ich lasse das nicht an mich ran. Ich vergebe. Es ist in allen Bereichen, in Minderwertigkeit. Ich glaube, ich werde niemals ein überwindender Christ sein. Der Teufel gibt dir einen Gedanken ein, ich werde niemals ein überwindender Christ sein. Und du fängst an, diese Gedanken zu sprechen. Du rufst deinen Seelsorger vielleicht an. Du, weißt du, ich glaube, ich werde nie ein überwindender Christ sein. Ja, woher hast du das? Woher nimmst du das? Ja, ich habe sowas immer in meinen Gedanken. Was geschieht? Es fängt an zu wachsen. Die Person fängt jetzt an zu sprechen zum Seelsorger, zu anderen Freunden, zu anderen Glaubensgeschwistern. Du, ich glaube, ich werde nie den Sieg haben. Er fängt an, das Negative zu sprechen und dieses Baby wird groß. Und schließlich wird diese Person in Verzweiflung oder in Minderwertigkeit enden oder in Niederlage enden und sagen, ich krieg sowieso nie den Sieg. Und ich habe dieser Person gesagt, du musst hergehen, wenn dieser Gedanke kommt, ach, du wirst sowieso nie den Sieg haben, Überwinder sein. Dein Statement dazu ist, und zwar nicht denkend, sondern sprechend, in ihm haben wir alle Zeit den Sieg. Wenn der Gedanke kommt, ich werde da nie Sieg haben, dann sagst du, den habe ich ja schon. In ihm überwinden wir weit. Aber wenn du schweigst, denkt der Teufel, dass du tatsächlich auf ihn eingehst. Er kann deine Gedanken nicht lesen. Du musst sprechen. Gott sagt, nehmt Worte und sprecht Worte. Nicht denken. Gott kann unsere Gedanken lesen. Der Teufel gibt uns Gedanken ein und jetzt guckt er, wie verhalten wir uns darauf. Ja? Die Person hat dich verletzt. Die hat mich verletzt, der vergebe ich nicht. So, jetzt vergebe ich nicht. Und jetzt kommt Bitterkeit. Was heißt, wenn ich nicht vergebe, Jesus sagt, er hat gewarnt. Er sagt, du öffnest den Folterknechten, den Dämonen die Tür. Und die werden kommen und es wird geschehen, dass ein weiterer dich verletzt. Und vielleicht noch einer dich verletzt. Und noch einer dich verletzt. Und du wirst sagen, siehste, alle Christen sind schlecht. Alle Christen sind, die sind nur gemein. Statt dass du hergehst direkt bei der ersten Verletzung und sagst, ich rechne es nicht zu. Denn die Liebe rechnet das Böse nicht zu. Jemand hat dich so erbittert, so stark verletzt. Die Liebe lässt sich nicht erbittern. Ich werde es nicht zulassen. Der Teufel wird Köder in dein Leben werfen. Er wird dir Menschen in den Weg schicken, die dich verletzen. Er wird dir Menschen in den Weg schicken, die dich durchbohren. Er wird Menschen dir in den Weg schicken, die böse mit dir reden. Er wird Menschen zu dir schicken, die dich mobben. Auf der Arbeit oder sonst wo. Und du wirst sagen, ich bin doch Christ, wieso passiert mir das denn? Ganz einfach, weil der Teufel guckt, auf welcher Plattform, an welcher Ebene kann ich diesen meinen Klienten fertig machen. Und du musst ganz klar hergehen. Und wenn du gemobbt bist, Jesus wurde das auch. Er sagt, ihr seid nicht größer als der Meister. Wenn sie über euch negativ gehen, wir haben erst gelesen von den beiden Schwestern, die jetzt im Gefängnis sitzen. In Deutschland, vor kurzem ist ja eine ganze Familie nach Amerika ausgewandert oder sind nach Amerika gereist und dort haben sie politisches Asyl gebeten und sind von den USA politisches Asyl bekommen. Ja? Also wir müssen diese Dinge einfach mal schauen. So, also der Teufel versucht, er schiebt Gedanken. Und das ist ja, was hier, lesen wir mal weiter, erst 2. Korinther 3. Ja, 4, wir kämpfen nicht im Fleisch. Und mächtig für Gott zur Zerstörung von Festungen. So zerstören wir Berechnungen, Erwägungen, Gedanken, Beurteilungen. Auch, geht auch in diesem Bereich von Sprüche 3 rein. Ich stütze mich nicht auf meinen Verstand. Also Gott sagt, geh diesen Weg. Und du sagst, oh mein Gott, wie soll ich, oder komm, folge mir in diese Situation hinein nach. Ja, oh mein Gott, dann kann ich ja nicht mehr voll meinen Job machen, da kann ich mich nicht voll arbeiten. Das heißt, ich müsste ja einen Teil jetzt irgendwo im Glauben leben. Und jetzt fangen wir an zu erwägen und zu überlegen, nein, also ich muss doch überlegen, also das mache ich lieber so und das mache ich lieber so und das mache ich so. Also Gott, da war er bestimmt ein bisschen voreilig, das sagen wir so nie. Aber wir erwägen und erwägen und schließlich basteln wir uns unseren Weg passend hin und sind nicht verfügbar für das Reich Gottes. Warum? Weil wir nicht vertrauen, dass er tatsächlich, der uns ruft, folge mir nach, geh mit mir dorthin, geh mit mir diesen Weg. Wir haben nicht das Vertrauen, dass er, der uns ruft, tatsächlich uns auch dort versorgen würde. Und unsere Waffen sind geistlich, dass wir solche Erwägungen zerstören. Stütze dich nicht auf deine eigene Klugheit, sondern gedenke den Herrn, an den Herrn, an all deinen Wegen. Er wird deine Pfade, deine Wege ebnen. Das sind unsere Statements. Wir spielen. Dann heißt es weiter, also wir zerstören Vernünfteleien. Und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis, gegen die Gnosis, die Erkenntnis Gottes erhebt. Und dann nehmen wir jeden Gedanken gefangen unter den Gehorsam Christi. Jeden Gedanken. Das Wort Gedanke ist Noema, das heißt ein Produkt des Denkens, wie die Endung Ma anzeigt, von Noeo, Denken. Es bedeutet Gedanke, Wahrnehmung mit dem Verstand, Gedankenbildung, Denkgebilde, Absichten, Pläne, Einfälle, Gedanken. Das heißt, all das nehme ich gefangen, sagt er, unter den Gehorsam Christi. Dieses Wort Gehorsam heißt Hypakoe und das Wort Gehorsam gibt's im Griechischen klassisch nicht, also ist unbekannt im Griechischen klassisch, sondern dieses Wort, das in unserer Bibel vom Griechischen her mit Gehorsam übersetzt wird, kommt von Hypokou und dieses Wort bedeutet gehorchen, auf etwas hören, horchen. Das heißt unter etwas hören. Hypo unter, und er sagt hier, akoe, und ja, ich höre darunter. Mit anderen Worten, was sagt er hier? Ich nehme, und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt, und nehme jeden Gedanken gefangen unter den Gehorsam Christi. Jeden Gedanken bringen wir unter den Spruch Christi, unter das Hören Christi. Wie beurteilst du es, Herr? Wie ist deine Meinung dazu, Herr? Was sagt die Schrift dazu? Alles wird darunter, das heißt gefangen führen, gefangen nehmen. Ich gehe also nicht her und überlege, der Gedanke so, sondern jeden Gedanken nehme ich gefangen unter Christus, unter den Gehorsam, unter dieses Hören. Das erste Ding ist, wenn ein Gedanke, eine Idee kommt oder ich Pläne geschlossen habe, spätestens wenn ich einen Plan geschlossen hatte, soll ich nochmal hingehen und Hypokoe unter Jesus finden. Jesus, was sagst du eigentlich dazu? Und wenn ich keinen Frieden darin habe, sollte ich es nicht tun. Ich werde keinen Vertrag unterschreiben, wo ich keinen Frieden habe. Ich werde keine Wohnung mieten, wo ich keinen Frieden habe. Ich werde für eine Gemeinde nichts mieten, wenn ich keinen Frieden habe. Egal, was immer geschieht. Ich werde auch keinen Anruf tätigen, selbst wenn man mich noch so sehr darum bittet, wenn ich darin keinen Frieden habe, diesen Anruf zu tätigen. Ich werde es nicht tun. Denn wir werden im Frieden geleitet. Worin ich keinen Frieden habe, da kann mich kein Mensch drin bedrängen. Ich werde es beurteilen, habe ich Frieden oder nicht Frieden, das jetzt zu tun. Und wenn ich keinen Frieden haben kann, dann nützen keine Tränen, dann nützt kein Gelachen, dann nützt kein Schimpfen, dann nützt kein Betteln, dann nützt gar nichts. Ich muss gucken, habe ich Frieden für diese Sache? Habe ich Frieden, das jetzt so zu machen? Habe ich Frieden, jetzt diesen Weg zu gehen? Wenn ich Zum Beispiel, ein ganz praktisches Beispiel, das gilt für mich bei allen Einkäufen. Als wir für die Gemeinde ein Pavillon gekauft haben für unseren Infostand, ich war ein bisschen in Eile und als ich im Geschäft war, und da war ein ganzer Stapel war da von diesen Pavillons. Und dann habe ich gesagt, okay, habe geguckt, der Karton, naja, sieht sehr gut aus, aber wer weiß, wie viele den schon rumgeschubst und rumgemacht haben, ich nehme den anderen. Und in mir war, nimm ihn nicht. Aber ich dachte, aber gut, da unten war bestimmt noch keiner dran. Nimm ihn nicht. Aber was habe ich damals gemacht? Ich habe ihn trotzdem genommen. Weil von der Logik her war es, da waren die wenigsten Leute bei in diesem Stapel. Und dann habe ich hier in der Gemeinde und habe ihn ausgepackt und dann konnte ich ihn gerade wieder einpacken, weil er kaputt war. Ich habe etwas getan, wo ich keinen Frieden hatte. Es war nicht der Friede da, nimm ihn mit. Und das ist für mich so ein Lehrbeispiel, dass wenn ich was kaufe, ich werde keine Jacke, keine Hose kaufen, sag ich mal, es ist nicht übertrieben. Wenn ich doch meine Frau mitnehme und sage, Schatzi, die Hose, guck mal, soll ich diese Hose nehmen oder soll ich sie nicht nehmen? Wenn ich doch schon so einen irdischen, verweslichen Menschen frage, dann kann ich doch auch auf Gott hören, oder nicht? Da kann ich da auch mal wirklich einmal sagen, und Gott, was sagst du zu der Hose? Ja. Und wenn Gott sagt, ihr beide irrt euch, nehmen sie nicht, guck mal, die ist viel schicker. Und ist noch 10 Euro billiger. Oh, danke Herr. Schatzi und ich hätten vielleicht entschieden, nimm das. Verstehen? Wir können, warum, manchmal, man kann doch nicht in allem Gott fragen. Ich frage dich, warum denn nicht? Warum denn nicht? Er ist doch mein Vater, er ist doch mein Herr. Und außerdem lebt er mir, er lebt näher in mir, als meine Frau je in mir leben kann. Also kann ich ihn doch fragen. Ich frage ihn, Herr, was ist, und damit fährst du eigentlich gut. Er sagt, ja, die Wohnung ist so toll. Herbert, wenn du diese Wohnung siehst, es ist wie im Paradies. Du kommst schon rein und es ist lichtdurchflutet. Und was natürlich bei der Besichtigung deines Mietverhältnisses nicht klar war, dass unten jeden Abend um 21 Uhr losgeht. Und dass oben über dir die Leute das Tänzchen dazu machen. Und auf einmal hast du Unruhe. Das sah doch alles so paradiesisch friedlich aus. Ja, hat der Herr gesagt, nein, ich hatte in mir, nimm die Wohnung nicht. Aber ich komme mich auch irren, die war aber so toll. Aber hast du Frieden, sie zu nehmen? Nee, aber sie war toll. Ja, das habe ich nicht gefragt. Es gibt viele tolle Wohnungen. Hast du Frieden gehabt, die zu nehmen? Nee, aber. Ich sage, hör endlich auf mit aber, du nervst mich. Verstehst du? Hast du Frieden oder hast du nicht? Wenn du nicht hast, nimm es nicht. So einfach. Verstehst du? Davon rede ich. Und der Teufel wird kommen. Nimm sie, diese Wohnung. Jeder, der in Zukunft dich besuchen kommt, wird sagen, wow, wie im Paradies. Was du natürlich verschweigst, weil du ja nicht dumm dastehen willst, dass du abends unten und oben Hölle hast. Und das sind Dinge, die passiert sind. Jemand kam zu mir, Herr Erik, ich sage, wie geht's Ihnen? Ja, ich habe eine Wohnung, Traum, Neubau, super Traum. Ich sage, und? Wir haben alles investiert, wir haben Möbel für die Wohnung gekauft. Das sollte der Alterssitz für meinen Mann und für mich werden. Aber wissen Sie, oben drüber ist eine Familie. Wir kommen Tag und Nacht nicht zur Ruhe. Kein Bitten hilft, kein Betteln hilft, kein Drohen hilft. Wir müssten eigentlich einen Rechtsanwalt nehmen. Aber wissen Sie, wir wollen eigentlich Ruhe haben. Wir ziehen aus. Wir ziehen aus, wir suchen eine andere Wohnung. So, verstehe, Sie sind keine Christen, aber wir als Christen haben jemanden, den wir fragen können. Der Herr ist da. Wir können ihn tatsächlich fragen. Amen. Und frage den Herrn. Also er sagt, wir nehmen also jeden Gedanken gefangen, unterführen jeden Gedanken vor, bringen jeden Gedanken gefangen unter den Gehorsam, also unter das Hören, das Horchen auf Christus. Wir gehen also neben diesen Gedanken, den wir haben, ist das gut, Herr, oder nicht gut, Herr? Leute, das ist viel einfacher, als drei Personen anzurufen und mit denen 5 Stunden kreuz und quer zu reden, was meinst du zu dieser Idee, die ich da habe. Und diese Leute beraten dich 5 Stunden und du könntest das Ganze klassisch haben in 1-2 Minuten. Verstehst du, wie viel Zeit du hättest für einen Pool oder schwimmen gehen oder ja, sonst oder mal Garten umzugraben? Und wenn, kannst auch gar nicht, ich meine, es gibt ja die Ohrstöpsel heute, wenn du dann sagst, ich brauche halt die 5 Stunden Telefon jetzt mit jemandem, um dann hinterher doch nicht zu wissen, was ich tun soll, nimmst Telefonstöpsel rein, grab dabei um und telefonier dabei. Heißt, dich Zeit, wenn es nicht ganz totgeschlagen. Oder mäh den Rasen, Herbert Kösche Rasen mähen, na gut, da hörst du nicht mehr, was der andere sagt, aber das ist ja sowieso vielleicht nicht so wichtig. So, also wir nehmen alles gefangen unter den Gehorsam von Christus. Alles. Und jetzt zurück zu Epheser 6. Bei alledem ergreift analambano, aufnehmen, hinaufnehmen. Also, Vera, tut mir leid, du hältst heute Abend her. Kannst du mal hier vorne hinkommen? Ich suche Opfer. Ich bin jetzt der böse Feind. Geh mal dahin, so zum Kreuz, obwohl das in diesem Moment heute dir keine Sicherheit geben wird. Verstehst du? So, da kommen, jemand verletzt dich oder auch nicht. Da kommen Punkte, ich hasse dich. Verstehst du? Ich treffe nicht mal. Ich hasse dich. Und so, und dann ist, boah, wie. Und jetzt stehen wir dann da, ich habe nur Gutes getan. Wie kann man mich nur hassen? Und es steht geschrieben, du bleibst da stehen. Es steht geschrieben, dass wir den Schild des Glaubens nehmen sollen, mit dem ihr imstande sein werdet, alle die Pfeile des Bösen, die glühend gemachten, auszulöschen. Denn alles, was der Feind auf dich abschießt, macht er vorher richtig glühend, heiß. Glühend in Bezug auf Bitterkeit, Zorn, Ärger, Unvergebenheit. Aber glühend auch genauso in Unreinheit, sexueller Lust, Unmoral. Alle Pfeile, die er abschießt, hat er glühend gemacht, dass du so richtig schmutzige Leidenschaft hinterher hast. Schlimme, perverse Gedanken. Und dann wurzeln die irgendwie, ich bin aber Christ, ich kann das doch gar nicht und das sollte man ja nicht. Aber irgendwie gefallen tut's auch. Und so steckt dieser Pfeil in dir und es bohrt und es tut weh. Du könntest der Pfeil, dass er geflogen kommt, kannst du nicht verhindern. Du kannst zum einen, das werde ich dir gleich sagen, ihn abwehren. Wenn du ihn nicht abgewehrt hast und er dich getroffen hat und er steckt in dir, dann wird er anfangen zu brennen. Egal in welcher Moment. Er ist glühend gemacht. Steht im Grundtext wörtlich. Er wurde vorher glühend gemacht. Es soll dich verletzen. Was der Teufel abschießt, hat er so gemacht, es soll auf jeden Fall dir wehtun. Es soll auf jeden Fall falsche Leidenschaft in dir wecken. Er hat das so geplant. Er hat es vorher richtig passend glühend gemacht, damit du wirklich darunter leidest und es dir schlecht geht. So, dann hast du also, wenn dieser Fall ist, dann sagst du, nein in Jesu Namen. Es ist rangekommen und ich werde nicht mehr vergeben. Aber du sagst, doch, Christus hat mir auch vergeben. Und du nimmst den Fall und sagst, weg damit, ich will ihn nicht. Ich vergebe, wie er mir vergeben hat. Ich rechne das Böse nicht zu. Und dieser Schmerz heilt und du freust dich wieder an dem Herrn und du bist dieser Person gegenüber nicht bitter. Aber was er sagt, bei allem ergreift, eigentlich ergreifen ist ja fast so, ich laufe hinterher und kriegen endlich, analambano heißt aufnehmen. Das heißt, also der Langschild des Glaubens, da haben wir ihn nun mal. Der ist jetzt da und er sagt, bei allem, was geschieht in deinem Leben, nimm ihn auf. Diesen Langschild des Glaubens. Diesen Langschild des Glaubens. Interessanterweise, bei all unseren, was wir bei den Kinderdiensten, Kinderkirchen haben, diese kleinen Schildchen, die wir haben, davon spricht es in der Bibel überhaupt nicht. Das Wort für diesen Langschild des Glaubens ist abgeleitet, kommt her von dem Begriff Türflügel. Das heißt eine ganze Tür. Wie eine ganze Tür, das heißt das. Nicht so kleines Schildchen, das mal so hält, dass der Bauchnabel bedeckt ist. Nein, sondern richtig so ein langes Schild. Und Gott sagt, nimm ihn auf, den Langschild des Glaubens. Ja, du sagst, Herbert, jetzt kann ich doch nicht den ganzen Tag mit einer Tür durch die Welt laufen. Ich sage, doch, du kannst. Verstehst du? Und der Langschild des Glaubens, der Herr sagt, er schützt uns. Die Pfeile kommen, aber es passiert nichts. Sie treffen dich nicht mehr. Egal. Du sitzt dahinter, sagst, ne. Okay? Es kann dir nichts ausmachen. Und egal wie viel, die Pfeile kommen und du schießt immer mehr. Und dann kommt, vielleicht kommt der Tag, Herzchen, lass uns zusammen. Nein, okay. Versteh? Er schießt und er schießt, aber es trifft dich nicht mehr. Was ist denn dieser Langschild? Dieser Langschild des Glaubens. Okay. Also, ihr versteht. Er sagt, mit diesem Langschild des Glaubens, mit dem er alle vorigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Das Wort Dynamai, fähig sein, Kraft haben, Vollmacht haben, auf jeden Fall in der Lage zu sein, es zu können. Dieser Langschild des Glaubens bringt dich in die Position, jeden Pfeil abzuwehren, jeden Pfeil unschädlich zu machen. Was ist denn dieser Langschild? Also wir sagten, es ist, okay, danke. Wir sagten, es ist so wie diese Tür. Also es kommt her von dieser Tür. So ein großes Teil. Das heißt, du bist wirklich dahinter komplett verdeckt, versteckt. Komplett verdeckt. Und wenn du dahinter stehst, egal was abgeschossen ist, kann ich nicht treffen. So trifft's dich. Siehst du? Weil man kann nicht hinter dem Schild steht. Und da hat man wieder Schrecken. Habt ihr gesehen? Und Ängste. Nicht wahr? So geht das dann auf einmal. Da zuckt man wieder durch das Leben. Genau so ist das hier. Okay. Also, ja, der Teufel sagt auch nicht, hallo, ich will schießen, könntest du mal Schildchen hochnehmen? Nein. Der guckt, wenn du gerade nicht da Schildchen hochnimmst. Wenn du nicht die Tür mit dir hast. Dann schießt er. Der ist doch kein Menschenfreund. Es steht, er ist ein Menschenmörder. Was ist denn dieser Langschild? Steht doch da geschrieben. Mein Glaube. Was sagt Johannes in seinem ersten Brief? Euer Glaube ist der Sieg, der die Welt, diesen ganzen Kosmos, dieses Weltsystem überwunden hat. Euer Glaube ist so eine Power, ist so eine Macht, er ist dir alle Zeit, wenn du das willst und endlich bejahst und verstehst, er ist dir alle Zeit ein Schild, hinter dem du in Sicherheit bist. Du musst nichts schleppen, nichts tragen, du glaubst einfach. Da kommt zu dir ein Pfeil, je nachdem in welchem Stadium du stehst oder was gewesen ist. Ja, also der Herr vergibt Sünden, aber deine Sünde ist so schlimm, die vergibt er nicht. Dieser Pfeil kommt, das kann man mir nicht vergeben. Und ich erlebe es immer wieder, dass Menschen anrufen, Herbert, was ich gemacht habe, ist so schlimm, das kann Gott nicht vergeben. Und das ist, was ist denn? Das ist ein Pfeil. Das ist etwas, was der Teufel schießt. Und dann sage ich, es steht geschrieben, wenn deine Sünde blutrot ist, selbst wenn du ein Massenmörder bist, der Herr vergibt dir. Wir haben zwar die irdischen Konsequenzen manchmal vor irdischen Gerichtshöfen zu tragen. Ja? So, auch sagen wir, wenn Ehebruch gewesen ist und dabei kommt ein Kind. Die Folgen bleiben natürlich da. Die Vergebung ist da. Es wird bereinigt, es ist in Ordnung. Aber trotzdem ist das Resultat dieser Sünde oft ein Leben lang sichtbar. Aber auch da wird der Herr dann helfen, dass auch wieder Klärungen hineinkommen. Aber dieses, wenn Sünden, und das ist so, und du wirst verletzt. Und dieser Pfeil der Verletzung trifft dich. Und in dir ist, das vergebe ich nicht. So, und du sagst, Halleluja, Herr, ich vergebe, wie du mir vergeben hast. Das ist Glaube. Ich glaube. Und du hast Schmerz vielleicht in deinem Innern. Und es kommt, dieser Schmerz kann nie geheilt werden. Und dann, wenn du nicht darauf reagierst, dann kommt, wird's nachgeschossen. Dieser Schmerz kann nicht wie geheilt werden. Der Teufel sagt, der wehrt sich nicht. Mein Klient wehrt sich nicht. Dem legen wir noch einen nach, noch einen Scheit nachlegen. Dies kann nicht geheilt werden. Und du weißt eins, vielleicht in der Schwachheit deiner Stimme, der Herr heilt mich von allen meinen Krankheiten. Der Herr heilt mich von allen meinen Verletzungen. Du, Herr, bist mein Arzt. Das ist dein Schild. Das ist dein Glaube. Und hinter diesem Schild wirst du gesund. Hinter diesem Schild erfährst du Heilung. Minderwertigkeit. Ich werde niemals Gott dienen können. Das kann ich nicht. Ich bin dazu nicht in der Lage. Und dann fängst du an, ich kann es nicht. Und dann fängt sich an. Und der Teufel schießt Pfeile nach. Und du fängst an zu erzählen, das kann ich nie. Ich werde nie predigen können. Ich werde das nie können. Was machst du? Du baust eine Festung in dir auf. Eine Festung und alles von Gedanken. Ich werde das nie können. Ich werde das nie können. Dazu bin ich nicht in der Lage. Und was sagt die Bibel? Er hat uns fähig gemacht. Das ist dein Glaubensschild. Er hat mich fähig gemacht. Du wirst niemals ein Überwinder. Lack sagte letzte Woche, Herbert, weißt du, mir ist klar geworden, ich werde niemals ein Überwinder sein. Sag ich, genau, das sprichst du aus. Ich sag, wie wär's, wenn du mal sprichst, in ihm überwinde ich weit. Ja, hast du eigentlich recht. Sag, hast du das schon mal gesagt? Nee, gedacht habe ich. Ja, aber ich sag, wie oft hast du es gesprochen? Die letzten Monate, ich habe immer nur gesagt, ich überwinde das sowieso nicht. Diesen Punkt überwinde ich nicht. Und immer ist nur, das überwinde ich nicht. Ich habe auch schon Seelsorgerhilfe in Anspruch genommen und man hat für mich gebetet, dass das aus meinem Leben verschwinden soll. Aber es ist weiter da und ich weiß nur eins, diesen Punkt kann ich nicht überwinden. Dann sage ich, du musst dein Glaubensschild aufrichten. Du musst dagegen sprechen, du musst reden, weil der Teufel kennt deine Gedanken nicht. Er weiß nur, dass du jetzt weiter bist. Und dich immer tiefer reindrehst, wie so ein Korkenzieher in den Korken. Immer tiefer. Ich werde das nie überwinden. Und ich sag, deine Antwort, dein Glaube sagt dir, ich habe den Sieg darin. In ihm überwinden wir weit. Ich sag, du hast bisher das Falsche gesprochen oder das Falsche gedacht oder das Falsche bebeten lassen. Und ich habe gesagt, okay, sag, geh mal jetzt in die nächste Zeit und wenn dieser Punkt kommt, dann sagst du, ich überwinde weit durch Jesus. Durch dich, Jesus, überwinde ich weit. Die Person sagt aber, ich habe es nur ein paar Mal gesagt, das Problem ist aus meinem Leben so gut wie verschwunden. Was man ewig rumgeschleppt hat. Warum? Weil man nicht den Schild des Glaubens aufrichtet. Mein Glaubensschild sagt mir, ich überwinde das, weil der in mir ist. Und mit diesem Glaube steht es, seid ihr, du bist fähig, du bist in der Lage, es zu tun. In diesem, das Wort Gottes ist lebendig und wirksam. Es funktioniert, es ist dein Glaubensschild. Du musst nicht mal eine Bibel durch die Gegend schleppen. Und wenn du ein junger Christ bist und sagst, Mensch, Herbert, aber so viele Bibelstellen kenne ich doch gar nicht. Ich kenne ja nicht mal Johannes 3, Vers 16 richtig. Herbert, das kenne ich alles nicht. Doch ich weiß, wenn die Sünde Blutrose vergibt, das weiß ich auch noch. Ich sage, dann weißt du schon sehr viel. Denn das wirst du öfter brauchen. Wirst bestimmt doch öfter mal in die Waschmaschine Gottes rein müssen. So, also versteh. Wenn du ein junger Christ bist und du hast noch nicht Bibelkenntnis, Bibelwissen und Dinge kommen und sagen, zum Beispiel, dass du in der Wahrheit, Kinder, wir reden nicht die Lüge, sondern wir sind aus der Wahrheit. Ein erfahrener Bibelchrist, wenn er mit Lüge konfrontiert wird, dass man ihn dazu bringen will, Lüge zu sprechen, wird er sagen, nein, ich bin aus der Wahrheit. Du musst nicht mehr im Bibelvers kommen. Wenn man dich zur Lüge verführen oder zwingen oder bringen will, dann nimmst du ganz einfach dieses Statement und sagst, ich werde nicht lügen. Genügt doch. Du hast es nur in einer freieren Version alles gesagt. Wahrscheinlich, wenn du eine Hoffnung für alle reingehst, steht es noch sogar, wir lügen nicht. Ich lüge nicht. Und wenn also sowas kommt, nein, das werde ich nicht tun. Du solltest da jetzt dieser Person mal eine auswischen. Da kommt dieser Pfeil geflogen. Und du hast keinen. Liebet eure Feinde, tut wohl dir. Das kenne ich doch gar nicht, Herbert. Ja, aber dieser Pfeil kommt, wisch ihm eine aus, zahlt's ihm heim. Was sagst du? Das werde ich nicht tun. Das ist dein Glaubensschild. Das gute Gegenteil. Ich werde es nicht tun. Das mache ich nicht. Das mache ich nicht. Ich werde nicht tun. Das ist der Glaubensschild. Egal in welchem Bereich auch immer du sind. Oder was ja oft ist, so den Herrn, deinen Gott lieben von ganzem Herzen. Wie sagte mir neulich jemand, Herbert, ich glaube, bei mir wird dieses nie wahr werden, dass ich Gott von ganzem Herzen liebe. Ja, ich sage, woran machst du das fest? Ja, ich habe so dieses Gefühl, dass ich ihn noch mehr lieben könnte. Ja, also sage ich, hast ein gutes Gefühl. Also dein Gefühl sagt also, du liebst ihn nicht richtig. Ja, und ich fühle. Ich sage, ja, was willst du denn jetzt dagegen tun? Ja, weiß ich nicht. Ich sage, okay, also du fühlst, du könntest Gott mehr lieben. Ja, sage ich, okay. Und sage ich mal, warum kommst du eigentlich in Gottesdienst? Ja, weil ich Gott liebe. Okay, sage ich, nächste Frage. Warum liest du eigentlich in der Bibel? Ja, weil ich Gott liebe. Warum betest du und hebst im Lobpreis die Hände? Ja, weil ich Gott liebe und ihm Ehre geben will. Ja, ich denke, du wirst ihn nie lieben. Verstehst du? Wir sind manchmal auf Trips, auf Trichter, die überhaupt nicht wahr sind. Wir lieben ihn. Liebe hat doch nicht immer mit einem Gefühl zu tun. Ach, jetzt läuft mir das Liebessaft aus dem Magen. Ah, ich spüre schon, wie es läuft. Was spürst du jetzt? Liebe zu Gott läuft mir raus. Hey. Also, ich habe schon gesehen, dass bei Leuten Kotze rausläuft, aber Liebe rausläuft. Verstehen, wir sind manchmal so kompliziert. Ja. Ja. Okay. Oder was sagte mir neulich jemand? Ich nehme mal so ein paar Beispiele. Jemand sagte mir, damit mache ich mich nicht lustig, nur dass wir mal merken, wie wir manches Mal verschoben sind. Herbert, ich habe den Eindruck, ich bete viel zu wenig. Mhm. Sag ich, ja. Ich sag, und wie viel betest du? Ja, weil, also ich bin schon, ich verbringe schon, je nachdem ich kann. Manchmal auch eine Stunde mit Gott, aber manchmal auch zwei. Ja, sag ich, du, weißt du, ich bete auch zu wenig. Sag ich, echt? Ich bete nur 15 Stunden am Tag oder manchmal 20. Echt? Und das ist nicht genug? Nee, sage ich, weil es steht, betet ohne Unterlass. Es gibt nur 8 Stunden oder 6 Stunden manchmal, die ich schlafe, da bete ich jetzt nicht. Also jetzt habe ich ein Problem. Du siehst, ich bin jetzt ganz sündig. Ich sage, mach doch nicht immer sowas fest an Leistung. Wenn du Zeit hast, jetzt dann bete zu Gott. Es ist gut, Zeiten zu nehmen, mit Gott zu sein. Aber der Teufel kommt, du betest nicht genug. Er sagt dem Teufel, ich bin immer noch besser als du, denn du betest gar nicht. Verstehst du? Lass dich doch nicht immer auf alles ein. Und wenn der Teufel kommt, du hast da drüben den Bruder wieder so komisch angeguckt. Ja, sagst du, mag sein, Teufel, aber du guckst ständig komisch. Du bist nur komisch. Wir lassen uns dauernd von ihm bespucken und beschießen. Und er macht vorher Pfeile glühend und dann schießt er sie ab. Er will, dass es brennt in uns, dass es wehtut. Oder dass wir Begierde vielleicht auch von Unmoral haben. All diese Begierde. Er will, dass wir feige sind. Dass wir feige sind und nicht zur Wahrheit stehen. Und dann schießt er ab und sagt, und du willst ein Christ sein und dann brennt das in uns. Ich habe verleugnet, ich habe verleugnet. Ich war nicht treu. Jetzt brauche ich einen Seelsorger, aber ich war nicht treu. Weißt du, wenn der Teufel diese Gedanken kommen doch nicht von dir. Der Teufel schießt sie alle auf dich. Und er weiß, dass du darauf reagierst. Er weiß, mein Klient reagiert. Er schießt auf dich. Er schießt auf dich. Er schießt auf dich. Und du musst sagen, du musst es ganz einfach, nein. Du kannst auch ganz einfach, ich sag dir es mal so als Beispiel, habe ja so als Beispiel gesagt, mit Versen Sachen. Du wirst jetzt bestimmt, in dieser Situation gehst du unter. Weißt du, ich spreche mit dem Teufel gar nicht, außer wenn ich einen Dämon wo austreibe. Oder ganz selten, wenn ich mal einen wegschicke. Ich spreche mit Gott. Wenn der Pfeil angeflogen kommt, oh, das wird jetzt schief gehen, da wirst du keine Versorgung jetzt haben. Oh, ich preise dich, Herr, dass ich Versorgung habe, dass du mein Versorger bist. Ich habe mir etwas angewöhnt, auf jeden Pfeil, der kommt, und wenn es nicht immer gelingt, dann korrigiere ich mich dann spätestens da, aber ein Pfeil, der kommt, ich preise immer Gott darüber, dass er der Herr ist. Ich preise immer Gott. Und du hast vielleicht dich geärgert und hast Zorn gehabt. Ich weiß, sowas passiert bei euch nie. Aber es gibt solche Leute unter uns. Guckt mal nach links und rechts, ihr werdet sie gleich sehen an den Augen. Okay. Aber wenn Ärger und Zorn kommt, was sagt die Bibel? Wenn du dich ärgerst, dann lass die Sonne nicht untergehen. Das heißt, bring's vorher und sag, Herr, ich habe mich geärgert, vergib mir. Ich war zornig, vergib mir. Und dann gehst du ruhig in die Nacht und du wirst einen süßen Schlaf haben. Wenn du aber mit Ärger im Bauch schlafen gehst, mit Zorn schlafen gehst, dann musst du dich nicht wundern, wenn du nachts träumst, wie du vor einer Schlange flieht, die hinter dir herkommt und die dich immer fast schnappt. Oder dass du das sonstige Dinge. Manche Leute haben ja die reinsten Horrorfilme, da könnte Hitchcock früher Filme von gemacht haben. Das ist schon Horror. Verstehe, aber nur, weil wir tagsüber manchmal Dinge nicht in Ordnung gebracht haben. Ja. Neulich jemand, oh, ich habe so furchtbare Albträume. Ja, so Albträume. Ja. Ich sage, und was ist passiert? Nicht gläubig. Die Person nicht gläubig. Ich sage, was hast du gemacht? Ja, wir waren gestern zusammen, wir haben uns einen Horrorfilm angeguckt. Ja, kein Wunder. Ja, da würde ich auch nicht schlafen. Wenn ich dann kommt auch nachts alles hoch. Dann werde ich auch verfolgt. Dann haben wir auch Nöte. Versteh, was ich sage? Dein Schild des Glaubens. Du, alles, was auf dich abgeschossen ist, verwende einfach oder reagiere mit einem Dank oder mit einem Sieg, einem Lob zu Gott. Du wirst bestimmt nicht mehr auf die Beine kommen. Doch, ich werde auf die Beine kommen, weil Jesus in mir lebt. Verstehst du, konntest. Ich preise dich, Herr, dass du derjenige bist, der mich auf die Beine bringt. Wir gehen genau das Gegenteil. So löschen wir feurige Pfeile aus. Ich bitte euch, untersucht das mal. Oh, mein Chef hat gesagt, ich bin die letzte Nummer im Betrieb. Ja, dann guck erst mal, hast du dich vielleicht so benommen wie die letzte Nummer? Ja. Und wenn der Teufel jetzt darauf reitet, ja, könntest du immer noch sagen, die Letzten werden die Ersten sein. Aber gut, versteh mal, lass nicht alles immer so tief in dich reingehen, sondern kläre es. Und wenn es dich getroffen hat, zieh den Pfeil raus und sage, Herr, hier bin ich, du stellst mich wieder her. Und er stellt dich wieder her. Amen. Er stellt hier die Feuer, lösche die feurigen Pfeile aus. Noch einmal Epheser zum Abschluss. Bei allem ergreift, nehmt auf, oder habt auf, denn halten wir den auch auf. Wir leben in diesem Zustand. Den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle Pfeile des Bösen, die glühend gemacht worden sind, fähig seid oder auslöschen könnt. Dynamai, fähig sein, Kraft haben, Vollmacht haben können, auszuhören. Und wenn der Teufel dann kommt und dich angeschossen hat und das hat dich tief verletzt und du sagst, da will ich zu Gott und ich ziehe diesen Pfeil raus und ich vergebe und ich empfange Heilung, dann kann der Teufel vielleicht nachschießen, du, da brauchst du jetzt aber doch einen Seelsorger, geh erstmal zum Seelsorger. Er will dich schon wieder von Gott abbringen. Nein, du hast Vollmacht, du hast Autorität, auch deine eigenen Pfeile rauszuziehen. Du hast die Macht dazu. Und wenn du es dann wirklich irgendwie nicht hinkriegst, dann suche jemand. Aber versuch's doch mal selber mit Gott. Ich zieh den Pfeil raus, Herr. Herr, ja, ich war untreu. Ich habe nicht bezeugt. Aber was sagt die Schrift? Selbst wenn wir nicht treu sind, er ist immer noch treu. Herr, ich war untreu. Gott sei Dank bist du immer noch treu. Gott sei Dank stehst du immer noch zu mir. Verstehst du, wir wenden es immer das Gute. Wir bringen alles, 2. Korinther, unter dieses Horchen von Christus. Ich bin ein Versager, ich bin ein Verleugner, ich bin untreu gewesen. Und du wirst neu, was machen wir jetzt? Wir bringen es und wir hören auf Christus. Und wir werden unter Christus, unter dem Check von Christus hören, dass er sagt, keine Angst, mein Kind, ich bin immer noch treu. Keine Angst, ich bin immer noch treu. Und wir werden das hören. Ich werde niemals den Sieg haben.
Wir gehen zu Jesus. Jesus, ich werde nie den Sieg haben. Ich denke, ich werde nie den Sieg haben. Was sagst denn du dazu? Wir gehen zu Christus und er sagt, in mir, mein Kind, hast du alle Zeit den Sieg. Und du wirst sogar über Mauern springen. Fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Verstehst du? Wir bringen es unter Christus. Was sagt er dazu? Was sagt sein Wort dazu? Wenn dir kein Bibelwort anfängt, dann sag einfach was Positives, Gutes, was dieses verkehrte Böse zunichte macht. Amen? Okay. Halleluja. Ich preise dich, Vater. Wichtig ist, du musst es sprechen. Ich habe mir das nochmal extra hier drauf geschrieben. Dein Glaube ist dein Schild gegen die vorigen Pfeile des Bösen, gegen die Pfeile. Die Pfeile des Teufels sind vor allem Gedanken. Die Pfeile des Teufels, diese vorigen, sind vor allem Gedanken. Jede Tat, die wir tun, beginnt im Gedanken. Und du musst auch wissen, seit deiner neuen Geburt bist du und hast du eine neue Identität in Jesus Christus. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Einst wart ihr tot, jetzt seid ihr Leben. Einst wart ihr Sünder, jetzt seid ihr Heilige und Geliebte. Untersuch mal die Briefe darin. Das warst du früher, jetzt bist du so. Früher warst du lebendig der Sünde, heute bist du tot der Sünde, lebendig aber Christus in Gott. Du bist auferstanden mit Christus, du Epheserbrief. Du bist nicht mehr unten, du bist mit Christus in die himmlischen Örter versetzt. Wir sind in einer ganz neuen Position. Und diese Position, die musst du, diese Plattform musst du betreten. Und das muss in dir ein Baby werden. Und dieses Glaubensbaby, das lass wachsen. Das lass wachsen. Der Glaube ist der Sieg. Das, was du glaubst, im Einvernehmen mit Christus, der Sieg, der diese Welt überwindet. Überwunden hat und überwinden wird. Du wirst durch deinen Glauben das Power und Energie, Kraft genug, Vollmacht genug, dass du es überwinden kannst. Amen. Sag deinem Nachbarn, ich kann überwinden. Sagt der Nachbarn, ich kriege nicht ein Glaubensschild, ich habe ein Glaubensschild. Ich habe ein Glaubensschild. Amen. Das ist so wichtig. Denn ohne Glaubensschild geht's dir so. Verstehst du? Immer schreckhaft. Immer ängstlich. Okay.